Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Wenn Äcker, Weiden und Ställe mehr Ertrag bringen sollen, dann hat das Auswirkungen zum Beispiel auf die Artenvielfalt. Wir sprechen darüber ausführlich in dieser Sendung. Außerdem geht es um das EU-Parlament, das in diesen Minuten über die CO2-Grenzwerte für Lkw abstimmt. Und wir sprechen auch über die Trockenheit, die unter anderem dazu führt, dass in den Niederlanden Osterfeuer abgesagt werden müssen. An dieser Stelle begrüßt sie Britta Fecke. Lange wurde unter den Mitgliedsländern gerungen, um endlich auch den CO2-Ausstoß für schwere Nutzfahrzeuge wie Lkw zu begrenzen. Neue Lastwagen sollen demnach bis 2025 durchschnittlich 15% weniger ausstoßen dürfen. Selbst auf diesen nicht sehr ambitionierten Wert konnten sich die Abgeordneten nur schwer einigen. In diesen Minuten soll aber nun das Europaparlament die neuen CO2-Grenzwerte für Lkw bestätigen. Astrid Koral berichtet.
In ihrer letzten Sitzung in Straßburg in dieser Wahlperiode müssen die Europaabgeordneten noch einen Kompromiss bestätigen und der legt erstmals überhaupt CO2-Grenzwerte für Lkw fest. Im Februar hatten sich Unterhändler des EU-Parlaments, der Mitgliedstaaten und der Kommission geeinigt, dass neue Lastwagen bis 2025 durchschnittlich 15% weniger Kohlendioxid ausstoßen dürfen als heute. Bis 2030 sollen es 30% weniger sein. Damit will die EU einen weiteren Schritt machen, um die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Kritik an den neuen Regeln kommt unter anderem vom Verband der deutschen Automobilindustrie. Die Grenzwerte seien zu ambitioniert. Sollte das Europaparlament die Vorgaben heute wie erwartet bestätigen, müssen im Anschluss noch die EU-Mitgliedstaaten endgültig zustimmen. Einen Schritt weiter ist die EU schon bei Vorgaben für neue Autos. Am vergangenen Montag stimmten Vertreter der 28 Mitgliedstaaten für überarbeitete Grenzwerte. Demnach muss bis 2030 der Kohlendioxidausstoß von Neuwagen im Vergleich zu 2021 um 37,5% reduziert werden.
Die Intensivierung der Landwirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Umwelt werden uns jetzt ausführlich beschäftigen. Bevor wir die Korrelation zwischen Ertragssteigerung und Rückgang der Artenvielfalt beschreiben, schauen wir noch auf eine andere Auswirkung der Ertragssteigerung, die Abdeckung der landwirtschaftlichen Flächen mit Folien. Die beschleunigen die Reife von etwa Erdbeeren oder Spargel und halten auch Schädlinge fern. Doch nicht kompostierbare Plastikfolien sind problematisch, wenn sie zum Beispiel vom Acker ins Meer wehen oder zerhäckselt als Mikroplastik im Boden bleiben. Anke Petermann berichtet.
Liegt ein Acker unter Folie, wird mehr Humus aufgebaut, haben Nachwuchsforscher der Uni Landau herausgefunden. Doch auch unerwünschte Effekte erforscht der Umweltwissenschaftler Zacharias Steinmetz. Also
sind Plastikfolien eine Quelle für Mikroplastik im Boden? Und wenn ja, in welchem Ausmaß? Wie weit finde ich vielleicht im Umkreis von einem Feld, was unter Folie ist, noch Plastikpartikel? Wie kann ich die vielleicht unterscheiden von Reifenabrieb, von Biokompost, der entweder auf dem gleichen Feld oder auf anderen Feldern ausgebracht wird?
Steinmetz kooperiert mit Erdbeer- und Gemüsebauern, die genauer wissen wollen, wie sich die Ackerfolie auswirkt. Vors Mikrofon wagt sich keiner. Doch der Nachwuchsforscher weiß, dass sich die Landwirte eine Mulchfolie wünschen,
die ihnen früher höhere Erträge bringt, aber trotzdem ihren Boden schont.
Bioabbaubare Mulchfolien ließen sich nach Gebrauch zeitsparend unterpflügen, wirbt der Chemiekonzern BASF. Er stellt das Granulat namens Ecovio her, das zur thermoplastischen Folie weiterverarbeitet wird. Das Granulat besteht aus synthetischem Copolyester und zum kleineren Anteil aus Polymilchsäure, die aus nachwachsenden Rohstoffen wie Mais oder Maniok gewonnen wird. Die Anforderungen an die bioabbaubare Mulchfolie sind schärfer als an sogenannte kompostierbare Kunststoffe. Letztere müssen laut europäischer Norm 13432 bei hohen Temperaturen in industriellen Kompostanlagen verrotten. Doch Normanforderung und Realität klaffen zuweilen auseinander. In dieser Auffassung bestärkten Gerichte die deutsche Umwelthilfe DUH am Beispiel angeblich kompostierbarer Einkaufstüten. In der Praxis verrotteten die Tüten in ihren Kompostanlagen dann doch nicht, hatten befragte Betreiber zurückgemeldet, die Tüten müssten aussortiert werden. Die Ecovio-Mulchfolie muss dagegen im Ackerboden abbaubar sein, betont Katharina Schlegel von der Marktentwicklung Biopolymere bei BASF.
Zertifiziert bodenabbaubar. Das heißt, man nimmt das Material und misst auch die Umsetzung zu CO2 und Biomasse, aber man misst das bei niedrigeren Temperaturen und man misst das in dem Boden selber. Und das Wichtige ist, Organismen, die natürlicherweise im Boden vorkommen, müssen in der Lage sein, das Polymer zu fressen, als wäre es ein natürliches Futter für die Organismen.
Die europäische Norm 17033 für biologisch abbaubare Mulchfolien stammt vom März 2018. Auch sie, moniert Philipp Sommer bei der Deutschen Umwelthilfe mit zuständig für Kreislaufwirtschaft, habe erhebliche Defizite.
Da steht, dass der Test bei Temperaturen zwischen 20 bis 28 Grad Celsius durchgeführt werden sollte. Am besten allerdings bei 25 Grad Celsius. Und selbst wenn man jetzt hier vielleicht die 20 Grad annimmt, die der Standard hier möglich macht, wäre das immer noch viel zu hoch im Vergleich zu den realen Gegebenheiten in Deutschland.
Dass sich die Folie, wie in der europäischen Norm vorgesehen, innerhalb von 24 Monaten komplett in Kohlenstoff und Biomasse umwandelt, bezweifelt die Umwelthilfe deshalb. Außerdem problematisiert der DUH-Experte für Kreislaufwirtschaft,
dass durch den Vorgang des Unterflügens am Ende die Folie zerrissen wird und einzelne Schnipsel hier auch über der Erde landen und dann eben durch Wind und Wetter verweht werden, etwa auch im Gewässer, in das Meer. Und das wissen wir eben aus Erfahrung, dass solche Biokunststoffe in anderen Umweltszenarien sich dann durchaus auch mal gar nicht weiter abbauen, zumindest nicht besser als normale Kunststoffe, weil der Standard eben ja auch nur für den Boden gilt und gerade nicht zum Beispiel fürs Meer.
Für BASF dagegen hat sich in der Langzeitbeobachtung bestätigt, dass sich die bioabbaubaren Ackerfolien komplett zersetzen, so Katharina Schlegel.
Wir sehen, dass wenn das Ganze untergepflügt wird und der Kontakt zum Boden hergestellt wird, auch wenn etwas dann oben drauf liegt, solange die Organismen sich draufgesetzt haben, ist der Abbau gestartet. Wir sehen nicht, dass es zu einer Akkumulation kommt, selbst in Gegenden, wo seit Jahren das benutzt wird. Und da gibt es einige, gerade in Spanien und Italien, sehen wir das Problem im tatsächlichen Leben nicht.
Ohnehin aber, findet Philipp Sommer von der Deutschen Umwelthilfe, wollen Bauern unbedingt Folien verwenden, dann sollten sie diese nicht als Einmalprodukt nach Gebrauch unterpflügen.
Viel besser wäre es eben, wenn diese Folie eingesammelt wird und danach recycelt wird, sodass die gesamten Ressourcen, die gesamte Energie, die hier im Material drinsteckt, dann auch erhalten bleiben.
Sammelstellen gibt es längst. Die behördliche Aufsicht habe zu kontrollieren, ob mit den neuartigen Folien zusätzliches Plastik auf die Felder gelangt, fordert die Umwelthilfe. Falls ja, müssten die Behörden das den Bundesministerien für Landwirtschaft und Umwelt zurückmelden.
Dann wäre eine denkbare Vorgabe des Gesetzgebers eben, dass Landwirte solche Mulchfolien auch zwingend wieder einsammeln müssen.
Anke Petermann berichtete. Eine immer mehr auf Effizienz und Ertrag getrimmte Landwirtschaft fordert Opfer. So ließen sich zwar immer mehr Tiere auf wenig Raum immer schneller bis zur Schlachtreife züchten, sodass das Fleisch auch stetig billiger wurde. Doch die Auswirkungen auf die Umwelt kommen uns auch immer teurer zu stehen. Etwa wenn das Trinkwasser mühsam aufbereitet werden muss, weil das Grundwasser durch die Gülle aus der Massentierhaltung mit Nitrat belastet ist. Die auf Effizienz und Ertrag getrimmte Landnutzung hat aber noch andere Auswirkungen, etwa auf die Artenvielfalt auf Acker und Weide. Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, kurz UFZ in Leipzig, hat den Zusammenhang zwischen Artenvielfalt und Ertragssteigerung untersucht. Von Dr. Michael Beckmann, Biologe beim UFZ, wollte ich wissen, wie viele und auch welche Arten verdrängt werden, wenn noch mehr Ertrag auf derselben Fläche erwirtschaftet werden soll.
Also was wir jetzt in dieser Studie herausgefunden haben, also es ist eine Übersichtsstudie, wo wir sehr, sehr viele Ergebnisse aus anderen Studien zusammengefasst haben, also so eine Art Mittel abgebildet haben, was andere Studien so gefunden haben. Und da haben wir gesehen, dass generell auf der ganzen Welt, wenn wir Landnutzung intensivieren, wir im Schnitt 20% Ertragssteigerung erreichen. Aber gleichzeitig im Schnitt haben wir auch einen Artenverlust von 9% ungefähr aller Arten, die auf diesen Flächen, wo diese Landwirtschaft stattfindet, halt eben auch existieren.
9% klingt eigentlich gar nicht so viel. Wenn ich so andere Zahlen sehe, wie eine Steigerung von 20% führt nur zum Verlust von 9% der Arten, da wird man ja sagen, naja gut, das ist ja eigentlich ein ganz gutes Verhältnis.
Das kann man so sehen, ja. Und was wir jetzt natürlich mit dieser Studie auch eben nicht gemacht haben, ist, wenn wir jetzt die Artenzahlen uns anschauen, also die Anzahl der verschiedenen Arten auf einer Fläche, dann wissen wir ja nichts darüber, ob das jetzt viele Individuen sind. Zum Beispiel beim Insektensterben geht es ja auch gerade um das Thema, dass die Masse der Insekten abnimmt und vielleicht gar nicht mal so viele Arten verloren gehen. Und wir haben jetzt genau diese andere Perspektive mit dieser Studie, dass wir uns nur angucken, wie viele Arten weg sind. Also sagt uns jetzt nicht ganz klar aus, 9% der Arten verloren heißt, das ist auch einfach 9% aller Individuen sind weg. Das kann viel mehr sein, aber muss es halt auch nicht bedeuten. Also das ist vielleicht auch ein Schwachpunkt von der Studie, dass wir da nicht auf so eine Genauigkeit gekommen sind.
Gibt es denn überhaupt viele Vergleichsdaten von einer Fläche, dass eine Erhebung erstellt wurde, wie viele Arten dort lebten, bevor sie landwirtschaftlich genutzt wurde?
Also als wir die Studie begonnen haben, haben wir gedacht, das ist ja eigentlich total offensichtlich, dass man Landwirtschaft und Naturschutz eigentlich oder auch, dass man Arten auf den gleichen Flächen wie da, wo man Landwirtschaft macht, findet. Und wir dachten, wir finden da sehr, sehr viel in der wissenschaftlichen Literatur, wo auch tatsächlich beide Faktoren untersucht wurden. Und dann sind wir doch ein bisschen überrascht gewesen, um es vorsichtig auszudrücken. Insgesamt haben wir ungefähr 10.000 Studien gesichtet, die in Frage gekommen sind, dass da tatsächlich am Ende nur 115 Studien übrig geblieben sind, die wirklich gemessene Daten von beiden Faktoren auf den gleichen Flächen untersucht haben. Und das ist für uns auch auf jeden Fall ein wichtiges Ergebnis gewesen, dass wir da auch sehen, wir müssen da vielleicht in der Wissenschaft in Zukunft mehr auf diesen Flächen arbeiten und auch den Artenschutz mit in Betracht ziehen, wenn es um Agrarlandschaften und so weiter geht.
Bei Agrarlandschaften, wenn ich an intensiv genutzte Flächen denke, wie zum Beispiel eine Maismonokultur, da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass da noch so viele Arten außer diesem Mais vorkommen.
Ja, das könnte man jetzt so sehen, aber bei dem Beispiel Mais denkt man vielleicht am ehesten erstmal an andere Pflanzenarten. Was man dabei vielleicht vergisst, ist, dass natürlich dort auch zum Beispiel viele Vogelarten noch auf diesen Flächen vorkommen oder dass es halt viele Insektenarten dort auch gibt oder auch, dass es dort im Boden viele Organismen gibt, die man vielleicht jetzt so auf den ersten Blick nicht sieht. Dann haben wir natürlich auch eine Ackerbegleitflora, also Unkräuter, die aber auch tatsächlich für den Artenschutz durchaus eine relevante Rolle spielen.
Ist da dieser Ackerrandstreifen da besonders wichtig?
Ja, also das ist ja sozusagen der Gedanke, dass man am Rand des Feldes weniger Pestizide einsetzt, um tatsächlich auch noch eine gewisse Vielfalt an Unkräutern oder Blühpflanzen zu erhalten, die vielleicht auch von den Menschen geschätzt werden, die auch sonst vielleicht durch die Landwirtschaft verloren gingen.
Wenn die landwirtschaftliche Fläche noch intensiver genutzt wird, welche Arten verschwinden denn Ihrer Erkenntnis nach besonders schnell?
Wir müssen das immer so ein bisschen in so einem globalen Maßstab betrachten, dass so im Schnitt auf der ganzen Welt, wenn Landnutzungsintensivierung stattfindet, dann leiden die Pflanzenarten am stärksten darunter. Also wir sehen, dass die am stärksten auf die Intensivierung reagieren. Insekten oder kleine Tiere, die jetzt vielleicht etwas mobil sind, sind da weniger stark betroffen, aber haben auch einen negativen Effekt von der Intensivierung gezeigt. Und noch weniger sind davon betroffen dann Wirbeltiere.
Nun hat man ja auch nicht so viele Wirbeltiere wahrscheinlich auf landwirtschaftlich genutzten Flächen. Was, wenn man das überhaupt so allgemein sagen kann, führt denn zu einem Verlust der Artenvielfalt? Besonders viel Pestizideinsatz oder die Überdüngung?
Das ist eine gute Frage. Das muss man immer stark im Kontext betrachten. Die Landnutzungsintensivierung hat natürlich viele Facetten. Das kann halt eben genauso was sein, wie was man auf das Feld aufbringt. Es kann aber auch jetzt etwas sein, wie stark man das Feld bearbeitet, wie man die Ernte macht, ob das mit kleinen Maschinen oder mit großen Maschinen passiert oder ob das von Hand passiert. Das macht natürlich einen großen Unterschied. Deswegen könnte ich jetzt so gar nicht sagen, es ist mehr die Düngung oder mehr das Pestizid aufbringen, was da den Effekt hat. Ich würde aber vermuten, dass es wahrscheinlich tatsächlich die Pestizide am Ende sein werden.
Im Moment wird in Deutschland ja heftig diskutiert, um die Düngeverordnung wird gestritten. Wenn ich mir so eine sehr artenreiche, sehr bunte Bergwiese anschaue, die eben nicht gedüngt ist, die sehr nährstoffarm ist und dagegen eben diese sehr stark gedüngten, immer wieder mit Gülle zugekippten, wenn ich es so anschaulich sagen darf, Weidegründe zum Beispiel, wo eigentlich außer Löwenzahn, wenn überhaupt, gar nichts anderes mehr steht. Was würden Sie raten, wenn es bei dem Streit um die Düngeverordnung geht? Wie könnte man dort vielleicht einen Kompromiss finden, der auch die Biodiversität mit berücksichtigt?
Ja, sicherlich auch immer im Kontext zu betrachten. Die Überdüngung führt halt letztendlich dazu, dass eine Verarmung der Flora stattfindet, weil nicht alle Arten mit der hohen Nährstoffverfügbarkeit auch klarkommen. Und oft ist das dann kombiniert mit dem starken Besatz mit Weidetieren oder auch mit dem sehr intensiven Beernten der Flächen. Und das hat natürlich wiederum auch zur Folge, dass Arten, die sich mit dieser Art der Beweidung nicht anfreunden können, die dann auch verloren gehen.
Unterm Strich, was würden Sie sagen? Ich weiß, Sie wollen keine Empfehlung aussprechen oder Sie haben bei der Studie es nicht auf eine Empfehlung abgesehen, aber dennoch ist es ja so, dass man ableiten kann oder ablesen kann, welche Maßnahmen vielleicht dazu führen könnten, dass die landwirtschaftliche Nutzung der Fläche, wozu ja auch Wälder gehören oder Weiden und nicht nur die Monokultur, dass diese Flächen genutzt werden können und trotzdem die Artenvielfalt nicht so zurückgedrängt wird in diesen Lebensräumen, weil auch die ja für Kiebitze oder Feldlärchen, um mal prominente Arten zu nennen, weil ja auch die auf landwirtschaftlichen Flächen noch ihren Lebensraum gefunden haben.
Also ja, generell muss man sagen, Intensivierung hat im Schnitt auf jeden Fall einen negativen Effekt auf die Arten. Das sollte man vielleicht nicht vergessen, das ist vielleicht das Allerwichtigste. Und was man aber auch sagen muss, ist, wir brauchen einfach tatsächlich mehr Informationen über solche Flächen, wie Sie sie gerade beschrieben haben. Was passiert denn im Einzelfall? Gehen Arten verloren, wenn Intensivierung stattfindet? Oder findet das eben nicht statt, wenn wir intensivieren? Und das ist ganz spannend herauszufinden, in Einzelfällen vielleicht. Woran liegt das denn, dass in manchen Fällen tatsächlich Intensivierung keinen Schaden bei den Arten hervorruft oder keinen Verlust von den Arten? Und das muss, glaube ich, die Forschung in den nächsten Jahren mehr ins Auge fassen, dass wir versuchen, das besser zu verstehen und auch daraus dann Handlungsempfehlungen ableiten, in welchen Fällen ist Intensivierung tatsächlich nicht schädlich für bestimmte Artengruppen und in welchem Kontext.
Den Zusammenhang zwischen Artenvielfalt und Ertragssteigerung haben Wissenschaftler vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig untersucht. Ich sprach mit dem Biologen Dr. Michael Beckmann, der an dieser Untersuchung teilgenommen hat. Die Waldbrandgefahr in Brandenburg ist weiter gestiegen. In drei Landkreisen südlich von Berlin gilt seit heute Vormittag die höchste Gefahrenstufe. In den übrigen Regionen wurde die Stufe 4 von 5 ausgerufen. Diese anhaltende Trockenheit macht auch den Behörden in den Niederlanden zu schaffen, die nun einige Osterfeuer verbieten mussten. Ludger Katzmierzak berichtet.
Im Dörfchen Meadow, unweit von Vreden, lodert Jahr für Jahr eines der größten Osterfeuer der Grenzregion. Mehr noch, Organisator Roy Hesen und seine Mitstreiter haben daraus ein dreitägiges Open-Air-Spektakel mit DJs, Livebands und Kinderbelustigung gemacht.
Ich denke, dass hier alles was muss passieren, würde es echt nie durchgehen.
Hier muss schon einiges passieren, damit das Osterfeuer nicht stattfindet, sagt Hesen. Er rechnet fest damit, dass sein Event steigen kann. Anders als in vielen Nachbarkommunen der Region Achterhook, wo bereits mehr als 100 Osterfeuer abgesagt wurden. Akko Hofland, der Bürgermeister der Gemeinde Reißenholten, will jede Genehmigung nochmals einzeln prüfen. Wir werden mit den Organisatoren der verschiedenen Osterfeuer überlegen, was möglich ist. Osterfeuer von 20 Meter Höhe, wie wir sie zum Beispiel aus Dijkerhoek und Espelo kennen, wird es diesmal garantiert nicht geben. Welche Maßnahmen wir genau treffen, müssen wir von Fall zu Fall entscheiden.
Das muss echt von Fall zu Fall abgewogen werden.
Seit Montagnacht gilt im Osten des Landes wegen anhaltender Trockenheit und steigender Temperaturen die höchste Gefahrenstufe für Naturbrände. Erst vor ein paar Tagen sind in der Nähe von Arnheim 25 Hektar Heidegebiet abgebrannt. Und nachdem in der Silvesternacht in Schreveningen ein Strandfeuer außer Kontrolle geraten war und Autos in Brand gesetzt hatte, sind die Behörden sowieso besonders wachsam. Marcel Reuling, der in der Nähe von Duttingen ein großes Osterfeuer vorbereitet, hält die Verbote für übertrieben. Es ist ein Stück Tradition, die wir nicht abgeben möchten. Letztes Jahr haben wir unser 200-jähriges Jubiläum gefeiert. Wir zünden also seit 200 Jahren Osterfeuer an. Es wäre das erste Mal, dass wir darauf verzichten. Das musst du den Dorfbewohnern erst mal erklären. Auf der deutschen Seite der Grenze stehen die Osterfeuer nicht zur Diskussion. Das dürfte auch daran liegen, dass in den Dörfern am Niederrhein und in Westfalen meist nicht ein großes, sondern viele kleinere Feuer entzündet werden durch Vereine oder Nachbarschaften. In Vreden dürfen solche Feuer nicht höher als 3,50 Meter sein. Dafür würden die Niederländer gar nicht erst anfangen, Holz zu sammeln. Den Weltrekord hält das Dörfchen Espelo, wo der Holzhaufen 2012 fast 46 Meter hoch war.
Und vom Osterfeuer schauen wir noch einmal ganz kurz auf die Ostermärsche. Neben der Abrüstung soll bei vielen Ostermärschen auch der Umwelt- und Klimaschutz ein Thema sein. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presseagentur.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
wenn Fenster nicht mehr richtig schließen, es im Haus zieht oder die Heizkostenrechnung enorm hoch ist, kann es sinnvoll sein, an eine Fenstersanierung zu denken. Wann die Fenster ausgetauscht werden sollten oder in welchen Fällen es auch ausreicht, nur nachzurüsten, das hat Margret Bielenberg für den Verbrauchertipp erforscht.
Nils Weichert hat ein 30 Jahre altes Haus. Genauso alt sind auch die Holzfenster, erzählt der Ingenieur. Er streicht die Rahmen zwar alle 2 Jahre und es zieht auch nicht im Haus, doch er denkt über neue Fenster nach, denn die Heizkosten könnten niedriger sein.
Meine Favoriten wären nach wie vor Holzfenster, weil ich einfach diese Optik mag. Nichtsdestotrotz, eben aufgrund der Pflegearbeiten, würde ich mir schon mal Kunststofffenster anschauen und vielleicht wäre das tatsächlich eine Alternative.
Die unterschiedlichen Rahmenmaterialien haben verschiedene Vorzüge und lassen sich teilweise kombinieren. Kunststoffrahmen sind meist günstiger und wartungsärmer. In der Regel geben Holz- und Kunststoffrahmen weniger Wärme nach außen ab als Rahmen aus Metall. Doch nicht immer müssen die Fenster komplett getauscht werden, sagt Jan-Peter Peters von der Verbraucherzentrale Hamburg.
Da sollte man auf jeden Fall gucken, sind die Fenster gangbar? Sind die Dichtungen noch in Ordnung? Wenn die Fenster nicht mehr gangbar sind, mal einen Tischler kommen lassen, gucken, ob die gangbar gemacht werden können.
Der Rahmen sollte nicht morsch, verzogen oder verrostet sein. Sind Fenster im Haus, die vor 1995 eingebaut wurden, haben sie in der Regel keine Wärmeschutzverglasung. Neue Scheiben einzusetzen wäre da sinnvoll, sagt der Energieberater.
Also was man beim Scheibenaustauschen beachten sollte, ist natürlich erstmal, was ist aktuell drinne, was kann das Fenster maximal tragen. Und die Regel ist, wenn eine Zweifachverglasung drinne ist, kann man auch nur Zweifachverglasung reinsetzen.
Nach 30 bis 40 Jahren sind Fenster meist sanierungsbedürftig. Bei gut gedämmten Häusern ist der Einbau von neuen Fenstern mit Dreifach-Wärmeschutzglas zu empfehlen. Allerdings sind ältere Häuser meist schlecht oder gar nicht gedämmt. Dreifachverglasungen können bei nicht gedämmten Häusern kontraproduktiv sein, weil statt der Fensterscheiben dann die Außenwände die kältesten Oberflächen sind. Die Luftfeuchtigkeit setzt sich nicht mehr sichtbar an den Fenstern ab, sondern wird von den Wänden aufgenommen.
Der Gesetzgeber hat einen einfachen Merksatz rausgebracht. Wenn mehr als ein Drittel der Fensterfläche je Wohneinheit ausgetauscht wird, muss ein Lüftungskonzept erstellt werden.
Regelmäßiges Lüften ist erforderlich, damit es nicht zu Schimmelbefall kommt. Manchmal geht dies am besten mit einer Lüftungsanlage. Doch es gibt weitere Ansprüche an das Fenster.
Früher brauchte man nur ein Fenster vielleicht zum Lüften und ja, heutzutage wollen die Leute eine vernünftige Sichtachse haben, vernünftige Beleuchtung haben, vernünftigen Schallschutz haben.
Bevor man einen Auftrag für neue Fenster erteilt, sollte man Kostenvoranschläge von Fachfirmen einholen. Die Verbraucherzentralen prüfen Angebote kostenfrei, beraten dazu persönlich und weisen auf Förderungen hin, der KfW beispielsweise.
Dann gibt es regional oder kommunale Förderungen, die sind manchmal nicht so einfach herauszufinden. Da gibt es dann die sogenannte Fördermitteldatenbank, das ist eine Seite des Bundes und da findet man auch Fördermittel teilweise bis in die Kommunen runter.
Wer eine erste Beurteilung über den Zustand seiner Fenster und Hinweise zu Optimierungsmöglichkeiten wünscht, kann bei den Verbraucherzentralen einen Termin zum Energiecheck vor Ort machen. Die Kosten 30 Euro.
Der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg. Und jetzt noch eine kurze Meldung aus der Rubrik mit gutem Beispiel vorangehen. Der deutsche Bioverband Demeter hat gestern mit großer Mehrheit den Abschied von Plastikverpackungen bei frischem Obst und Gemüse beschlossen. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie jetzt gleich mein Kollege Martin Zagatta mit den Informationen am Mittag. Dort geht er auch der Frage nach, wie die Lastkraftwagen in Europa insgesamt klimafreundlicher und sauberer werden können. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.